handelte vermutlich unter Anleitung des Premierministers, Raymond Poincaré. Mélenchon kannte Poincaré sehr gut, die zwei waren Schulkameraden gewesen auf dem Lycée Louis le Grand, aber seine Worte entsprachen eben auch einer Ansicht der strategischen Lage Frankreichs, die in den französischen Führungskreisen weit verbreitet war. Der Vizechef des französischen Generalstabes, General Castelnau, sprach mit Ignatieff ein paar Tage später, nach dieser Unterredung mit Mélenchon, und bei dieser Gelegenheit sagte Castelnau dem Militärattaché, er sei persönlich bereit zum Kriege, ich zitiere jetzt, er sei bereit zum Kriege und dass er persönlich sich sogar einen Krieg wünschen würde. Ja, es hatte den Anschein, schrieb Ignatieff in einem späteren Brief an seinen Vorgesetzten, als ob die französische Regierung in voller Bereitschaft stehe, Russland gegen Österreich und Deutschland beizustehen, und zwar nicht nur diplomatisch, sondern auch, wenn notwendig, unter Anwendung militärischer Gewalt. Worin lag der Grund für diese Kriegsbereitschaft? Sie lag, so Ignatieff, in der festen französischen Überzeugung, dass ein Krieg balkanischen Ursprungs den bestmöglichen Ausgangspunkt für einen breiteren Konflikt bieten würde, weil nur ein solcher Krieg Deutschland zwingen würde, bedeutende militärische Mittel gegen Russland einzusetzen und damit die französische Front zu entlasten. Der koordinierende Wille hinter diesem Konsens war der Premierminister Raymond Poincaré. Man könnte vieles sagen über Poincarés Einfluss auf das strategische Denken in Frankreich. Hier brauche ich Sie nur daran zu erinnern, dass Poincaré, der im Jahre 1912 gleichzeitig Premierminister und Außenminister Frankreichs war, den Anwendungsbereich des russisch-französischen Bündnisses ausdehnte, um den Fall eines Lokalkonfliktes auf dem Balkan, also eines Konfliktes zwischen Österreich und seinem rastlosen Nachbar Serbien, als eventuellen Casus Föderis mit einzubeziehen. Und das war eine Novität, denn früher hatten die Franzosen immer wieder gewarnt, bloß keine balkanischen Abenteuer, denn auf dem Balkan sehen die Franzosen weder für Russland noch für Frankreich ein vitales Interesse. Und die Russen hatten wiederum den Franzosen gesagt, bloß keine Abenteuer in Nordafrika, das ist für uns nicht wichtig genug. Wir ziehen da nicht mit. Aber nun kommt ein Wandel. In einer Unterhaltung mit dem russischen Botschafter Izvolsky in der zweiten Septemberwoche 1912, als der erste Balkankrieg in Sicht war, aber noch nicht ausgebrochen hatte, entwickelte Poincaré ein spekulatives Szenario. Ein zukünftiger Angriff Österreichs auf Serbien könne Russland dazu zwingen, seine passive Rolle aufzugeben. Sollte Russland es dann für notwendig halten, Österreich-Ungarn anzugreifen, egal ob Russland selbst angegriffen oder bedroht wird, und sollte diese Intervention eine Intervention Deutschlands zur Folge haben, was angesichts der Bedingungen des deutsch-österreichischen Bündnisses wohl unvermeidlich wäre, dann würde, ich zitiere, dann würde die französische Regierung dieses im Voraus als Casus Föderis anerkennen, also als einen Fall zur Aktivierung des Bündnisses. Und würde, ich zitiere wieder, ohne nur einen Augenblick zu zögern, seine Verpflichtungen gegenüber Russland erfüllen. 6 Wochen später, als der Krieg bereits auf dem Balkan bereits im Gange war, meldete Botschafter Izvolsky an den russischen Außenminister, Poincaré akzeptiere, ich zitiere, ohne Furcht die Annahme, dass es vielleicht notwendig werden könnte, unter gewissen, und das ist wichtig, unter gewissen Umständen einen Krieg zu initiieren, und dass er selbst in einem solchen Fall sicher war, dass die Staaten der Triple Entente aus einem solchen Konflikt siegreich hervorgehen würden. Diese Gewissheit Poincarés, fügte Izvolsky hinzu, basierte auf einer detaillierten Analyse seitens des französischen Generalstabs der jeweiligen Truppenstärken. Solche starken Parolen bekamen nicht nur die Russen zu hören. In einer Unterredung mit dem italienischen Botschafter wiederholte Poincaré seine Zusicherung. Sollte der österreich-serbische Konflikt zu einem allgemeinen Krieg führen, sagte er, würde sich Russland auf die bewaffnete Unterstützung Frankreichs vollkommen verlassen können. Diese Tendenz in der französischen Politik sollte man fördern, meinte Ignatieff in einem weiteren Brief. Wenn wir nämlich, so Ignatieff, die Möglichkeit eines europäischen Krieges wegen der Entwicklungen auf dem Balkan vorhersehen können, dann ist es besser, die Franzosen im Voraus schon auf den Gedanken zu bringen, dass unser lokaler Konflikt mit Österreich wegen der türkischen Erbschaft den Anfang einer Lösung des slawisch-deutschen Kampfes darstellen wird. eines Kampfes, in dem Frankreich sein Schicksal mit den slawischen Interessen verknüpfen muss. So also die erste Episode, das erste Stück Kausalität. Um die zweite vorzustellen, zitiere ich einen interessanten Brief vom Mai 1913, geschrieben von dem russischen Außenminister Sergei Sazonow an den serbischen Gesandten in Belgrad, also an den Botschafter, der war kein Botschafter, den serbischen Gesandten in Belgrad, Nikolai Hartwig. In diesem Brief, dessen Inhalt an den serbischen Ministerpräsidenten weitergeleitet wurde, skizzierte der russische Außenminister einen Überblick über die neuesten Ereignisse auf dem Balkan. Serbien, schrieb er, habe gerade die erste Phase seiner historischen Entwicklung hinter sich. Er bezog sich hiermit auf den ersten Balkankrieg und die daraus erfolgte Annexion. Ich zitiere: Um sein Ziel zu erreichen, muss sich Serbien noch einem furchtbaren Kampf unterziehen. So spricht Sazonow, der russische Außenminister, indirekt sozusagen den Premierminister Serbiens an. Um sein Ziel zu erreichen, muss sich Serbien noch einem furchtbaren Kampf unterziehen, in dem seine ganze Existenz aufs Spiel gesetzt wird. Serbiens gelobte Land liegt auf dem Gebiet des heutigen Österreich-Ungarns und nicht in Mazedonien, wo ihm die Bulgaren im Wege stehen. Er wollte also die Serben wegbringen von dem Streit mit Mazedonien und stattdessen ihre Interessen nach Norden, so gegen Bosnien-Herzegowina richten, nach Norden und nach Westen. Unter diesen Bedingungen ist es ein vitales Interesse Serbiens, sich durch entschlossene und geduldige Arbeit für den unausweichlichen zukünftigen Kampf in einen Zustand der Bereitschaft zu versetzen. Die Zeit arbeitet mit Serbien und für den Untergang seiner Feinde, die bereits klare Indizien der Zersetzung zu erkennen geben. Im Frühling und im Sommer 1912, als Raymond Poincaré den Anwendungsbereich des Bündnisses auszudehnen anfing, um den Fall eines auf dem Balkan ausgelösten Krieges zu decken, war nicht Serbien, sondern Bulgarien der traditionell bevorzugte Partner und Schützling Russlands. Seine geografische Lage war dank seiner Nähe sowohl zum Schwarzen Meer wie auch zu den türkischen Meeresengen strategisch viel bedeutender. Und ich will heute Abend nicht auf die Kette von Ereignissen eingehen, durch welche die russische Balkanpolitik sich über viele Zwischenstationen von Bulgarien entkoppelte, von Sofia entkoppelte und nach Belgrad richtete. Jedenfalls hatte diese Umorientierung der russischen Außenpolitik auf die Situation entlang der serbisch-österreichischen Grenze eine profunde Wirkung. Es handelte sich mitnichten um einen linearen Prozess und die russische Unterstützung blieb immer an gewisse Bedingungen gebunden. Es wurde jedoch im Laufe der zwei Balkankriege und der darauf folgenden diplomatischen Verhandlungen klar, dass Russland die Ligapolitik der Jahre 1912-13 zugunsten einer engeren, serbienzentrierten Sicherheitspolitik aufgegeben hatte. Damit wurde Serbien praktisch zum Sicherheitsvorwerk Russlands. Diese Entwicklung bedarf einer viel detaillierteren Analyse, als im Rahmen dieses kurzen Vortrags möglich wäre. Es wäre zum Beispiel interessant, eine Untersuchung der französischen Finanzpolitik in Belgrad zu unternehmen, denn ohne die regelmäßige Liquiditätszufuhr von Paris her hätte Serbien weder seine bedeutende Aufrüstung noch seine Staatsgeschäfte überhaupt finanzieren können. Interessant ist auch die immer tiefere Verzahnung der Serbienpolitik mit dem russischen Interesse an den türkischen Meeresengen. Dazu haben wir leider keine Zeit und ich will demnächst schließen. Die Wirkung dieses russischen Engagements auf das politische Klima in Belgrad ist zwar schwer zu quantifizieren, lässt sich jedoch kaum verleugnen. Die Depeschen des serbischen Gesandten in St. Petersburg, Miroslav Spalajkovic, verkündeten in exaltiertem Ton die Entschlossenheit des russischen Beistandes. Der Zar erklärte mir seine Sympathien für Serbien, meldete Spalajkovic am 21. Januar 1914 nach einer Audienz mit dem russischen Monarchen. Und er versicherte mir, dass dieses auch für die ganze russische Nation gilt und insbesondere für jenen Teil, der über die Macht verfügt, Entscheidungen zu treffen. Die gesamte russische Presse sei pro-serbisch, schrieb Spalajkovic am 27. März. Früher waren es die Bulgaren, jetzt sind wir dran. Als auch Monsieur Decaux, der französische Gesandte in Belgrad, also der französische Kollege Spalajkovic, nahm den Stimmungswandel in Belgrad wahr. Der serbische Ministerpräsident schrieb Deko, lebe in so engem Kontakt mit dem russischen Gesandten, dass es schwer sei, letzteren von den anderen serbischen Staatsmännern überhaupt auseinanderzuhalten, die in der serbischen Außenpolitik eine maßgebliche Rolle spielten. Es kam also zu einer quasi zu einer Symbiose des serbischen und des russischen außenpolitischen Apparates. Verweilen wir kurz bei diesem interessanten russischen Gesandten Hartwig in Belgrad. Hartwig in seinem Heimatland, der Name ist natürlich deutsch-baltischen Ursprungs, in seinem Heimatland Gartwig genannt, war ein vehementer Gegner der Doppelmonarchie. Ausgebildet wurde er im asiatischen Departement des russischen Außenministeriums. Eine ganz besondere Subkultur, gekennzeichnet durch politische Aggressivität und die Bevorzugung extremer Methoden. Also diesen Ruf hatte sie auch innerhalb des außenpolitischen Apparats in St. Petersburg. In Belgrad arbeitete Hartwig unerlässlich, um die serbische Politik mit einer stärker anti-österreichischen Ausrichtung zu versehen und die wichtigsten serbischen Entscheidungsträger in die Bahnen einer proaktiven russischen Balkanpolitik zu lenken. Die Beziehungen zwischen Hartwig und Pašić waren erstaunlich intim. Die zwei Männer trafen sich fast täglich. Euer Bart konsultiert mit unserem Bart, verkündeten scherzend die Beamten des serbischen Außenministeriums, als sie den jüngeren Diplomaten der russischen Gesandtschaft begegneten. Die zwei Männer hatten nämlich beide Prachtbärte, wie es damals oft so war. Kein anderer Diplomat stand den serbischen Entscheidungsträgern so nah. Niemand, schrieb Hartwigs Kollege, der Chargé d'Affaires in der russischen Botschaft, Vasil von Strandmann, niemand glaubte, dass Geheimnisse möglich wären in Bezug auf die von Russland und Serbien gemeinsam verfolgten Ziele. Da spricht ein russischer Diplomat in Belgrad. Es gab zwar ab und zu Spannungen zwischen Hartwig und seinen politischen Vorgesetzten, aber mit der Zeit näherte sich der Außenminister in St. Petersburg dem Standpunkt seines Belgrader Gesandten. Als Hartwig am 10. Juli 1914 in der zweiten Woche der Juli-Krise urplötzlich starb, inmitten einer Unterhaltung mit seinem österreichischen Kollegen in Belgrad, das ist eine der dramatischen Szenen der Juli-Krise. Am 10. Juli geht er in Giesels Gesandtschaft, setzt sich auf seinem Sofa, fängt an zu erklären, also einige schwierige Probleme aufzuklären, geht dann auf das Thema, wie reagiert Österreich jetzt auf die Attentate und friert dann plötzlich und fällt von dem Sofa auf den Boden, ist auf der Stelle tot, kann nicht wieder zum Leben gebracht werden. Das ist also wirklich eine sehr dramatische Szene. Aber als das geschehen ist, im Augenblick seines Todes, und hier schreibt sein französischer Kollege Deco, im Augenblick seines Todes hatte er, ich zitiere jetzt aus dem Nachruf von Deco, hatte Hartwigs unbeugsamer Wille bereits triumphiert, indem er einerseits dem Serbentum seine absolute Autorität und andererseits dem sonstigen Europa die serbische Frage in der von ihm bevorzugten gewaltsamen Form aufgezwungen hatte. So spricht ein französischer Kollege und Freund von Hartwig in seinem Nachruf, mitten in der Juli-Krise. Hiermit sind wir bei dem dritten und letzten Kausalitätsfragment, auch sehr, sehr klein, und dann sind wir beim Schluss. Beim dritten Puzzleteil, also aus dem Ursachengeflecht der Kriegsentstehung. Am 16. Juli 1914, in einer Unterredung mit einem pensionierten deutschen Diplomaten, erfuhr der russische Botschafter in Wien, dass die Österreicher dabei waren, eine Note mit, ich zitiere, strengen Anforderungen an Belgrad zu verfassen. Das Ultimatum, also wie wir es jetzt kennen. Wobei nicht bekannt war, wie der Inhalt dieser Anforderungen genau lauten würde. Das Telegramm, in dem der Gesandte Shebekor, hieß er, diese wichtige Nachricht nach St. Petersburg meldete, ging über das Außenministerium an der Sängerbrücke direkt an den Arbeitstisch des Zaren, Nikolai II., der dem Dokument eine bemerkenswerte Randbemerkung anhängte. Sie lautete wie folgt, ich zitiere, nach meiner Ansicht kann kein Land an ein anderes Land Anforderungen stellen, es sei denn, es habe sich bereits entschlossen, Krieg zu führen. Diese Reaktion des Zaren auf Shebekors Nachricht ist interessant, denn sie schloss gewissermaßen jede Anerkennung eines österreichischen Rechts auf Satisfaktion aus. Ich meine damit nicht nur den später erfolgten desaströsen militärischen Einsatz, sondern auch minder drastische Maßnahmen. Und verfolgt man die Kommentare zur gerade ausgebrochenen Krise im russischen diplomatischen Verkehr, sieht man, wie schnell die russischen Entscheidungsträger ein Gesamtbild der Ereignisse schufen, welches der österreichischen Regierung jedes Recht auf Wiedergutmachung aberkannte. Die Russen stellten sich die Erzählung etwa so vor: Franz Ferdinand sei zutiefst unbeliebt gewesen. Die Nachricht seines Todes sei auch in Österreich mit allgemeiner Erleichterung und Genugtuung aufgenommen worden und bilde also keineswegs einen Casus Belli. Es gebe überhaupt keine Verbindung, das findet man übrigens immer wieder in der Literatur zu diesem Problem, diese Behauptung, dass er, da er nicht beliebt war, war seine Ermordung unwichtig. Es gebe überhaupt keine Verbindung zwischen den Attentaten und Belgrad. Die Mörder seien sogenannte unreife Anarchisten und Staatsbürger des Habsburgerreiches, hätten also keine Verbindung zum Königreich Serbien. Ich stimme gar nicht, dass die Belgrader Führung die Bemühungen der Österreicher um die Aufklärung der Tat blockierten. Ja, im Gegenteil, sie hätten keine Mühen gescheut, um der Wiederregierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit eine hilfreiche Hand zu bieten. Die Bevölkerung Serbiens sei nach den Morden von aufrichtiger Trauer bewegt. Es sei sogar ungerecht, seitens der Österreicher, beteuerte Chebekor einem britischen Kollegen gegenüber in Wien am 5. Juli, es sei sogar ungerecht, Serbien vorzuwerfen, es habe, ich zitiere, selbst indirekt durch seine Antipathie die Verschwörung begünstigt. Am 8. Juli warnte Sazonow dem österreichischen Geschäftsträger in St. Petersburg, Sazonow warnte dem österreichischen Geschäftsträger, die Wiener Regierung darf keineswegs von Serbien, ich zitiere, verlangen, dass es die Fahndung der Attentäter und ihrer Komplizen durch eine Untersuchung der Hintergründe auf serbischem Hoheitsgebiet unterstützen sollte. Sollte Wien eine solche Anforderung stellen, drohte Sazonow, würde es eines sehr gefährlichen Weges gehen. In einer Unterhaltung mit dem österreichischen Botschafter am 18. Juli vertritt Sazonow die gleiche Ansicht in sogar vehementeren Worten und fügte hinzu, es würde niemals der Beweis erbracht werden, dass die serbische Regierung solche Machenschaften jemals toleriert hätte. Besonders auffallend war die Betonung der serbischen Souveränität als unantastbares Prinzip, dessen Verletzung zwangsläufig massive Gegenmaßnahmen hervorrufen musste. Jede mit der Souveränität Serbiens unvereinbare Maßnahme, die Forderung zum Beispiel, dass österreichische Beamte an der Strafverfolgung mutmaßlicher Täter und Komplizen und an der Ausschaltung der anti-österreichischen großserbischen Netzwerke beteiligt sein sollten, wurde von vornherein als untragbar und als einen Verstoß gegen die Menschenrechte und die Prinzipien des Völkerrechts abgetan. Jedenfalls schufen diese Argumente ein politisches Klima, in dem es, milde gesagt, unwahrscheinlich war, dass Österreich jemals mit Nachgiebigkeit seitens der Belgrader Regierung würde rechnen können. Dass die serbischen Politiker und Beamten der österreichischen Regierung jede wirksame Kooperation vorenthalten würden, war ab den ersten Tagen nach den Attentaten schon klar. Wie Mark Cornwall in einem brillanten Aufsatz gezeigt hat, verweigerten sie die Mitarbeit vor allem, weil sie sich entschlossen hatten, bei dem fiktiven Argument zu bleiben, zu verharren sozusagen, das offizielle Serbien habe mit den Morden absolut nichts zu tun und daher nichts zu erklären oder wiedergutzumachen. Und die russische Reaktion, unterstützt von Frankreich und indirekt auch von Großbritannien, hat diese Tendenz in der serbischen Politik lediglich verstärkt. Eines war klar, es würde seitens der Ententemächte kein Druck ausgeübt werden, um Serbien zum Einlenken zu bringen. Schließlich waren die österreichischen Anforderungen von der Entente schon als ungerechtfertigt und illegitim abgelehnt worden, bevor sie überhaupt erstellt worden waren. Ich glaube, ich habe Sie schon lang genug mit den Wendungen der Balkanpolitik aufgehalten. Sie können jetzt aufatmen. Ich will hier schließen, und zwar mit der Bemerkung, dass in den letzten zwei Vorkriegsjahren Die Entente-Mächte entlang der österreichisch-serbischen Grenze eine Art geopolitische Sollbruchstelle einbauen ließen. Damit wurde Serbien zu einem strategischen Vorwerk der Entente. Man stellte sich einen dritten Balkankrieg vor und sah in ihm angesichts der komplexen Sicherheitslogik der Entente eine günstige, ja sogar die optimale Ausgangssituation für einen Krieg unter den Großmächten. Sollte der Krieg kommen, würde diese Ausgangslage wohl die besten Chancen bieten. Hier ging es keineswegs, wohlgemerkt, um die Durchsetzung eines sorgsam durchdachten und unter den Verbündeten vereinbarten balkanpolitischen Konzepts. Überhaupt nicht. Und es ging auch nicht um einen Kriegsplan. Das Verhältnis zwischen den Positionen von 1912-13 und dem Ausbruch des Krieges im folgenden Jahr war weder geradlinig noch zwangsläufig. Es war nicht das Szenario eines auf dem Balkan ausgelösten Krieges an sich, welches Europa in den Krieg hineintrieb. Es war eher umgekehrt. Die von vornherein spekulativ erarbeitete Idee eines Krieges balkanischen Ursprungs lieferte den gedanklichen Rahmen, in dem die inzwischen schon eingetretene Krise wiederum verstanden und interpretiert wurde. Und vielleicht meinte Klaus Hildebrand sowas, als er von der reagierenden Verantwortung gesprochen hat. Es ist daher nicht ohne Bedeutung, dass Raymond Poincaré, inzwischen Präsident Frankreichs geworden, die Gelegenheit des St. Petersburger Staatsbesuches benutzte, zwischen dem 20. und dem 23. Juli, um eine Politik der Festigkeit, de la fermeté, auf dem Balkan vehement zu unterstützen. Il faut tenir le coup, das war seine Parole. Und nur vor diesem Hintergrund lässt sich die Beobachtung Ignatievs vom 13. Juli 1914 verstehen. Er finde überall unter den französischen Militärs in Paris, das ist jetzt wohlgemerkt am 30. Juli 1914, er finde überall unter den französischen Militärs in Paris unverhehlte Freude, dass man nun die Chance ergreift, eine, wie die Franzosen meinen, vorteilhafte strategische Situation auszunutzen. Hiermit ist nicht gemeint, dass wir die Aggressivität und Paranoia, den Leichtsinn der österreichischen und deutschen Militärs und Staatsmänner trivialisieren oder als unerheblich abtun sollten. Das sind an sich eigenständige Faktoren in der Entstehung des Krieges gewesen, auf die Fritz Fischer, Emanuel Geis, John Röhl und viele andere mit Recht ihr Augenmerk richteten. Aber der Blick auf den Balkan erinnert uns doch an den genuin multipolaren und interaktiven Charakter der Sommerkrise vom Jahre 1914. In den Jahren und Wochen vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges verknüpften Russland und Frankreich auf höchst asymmetrische Weise die Sicherheitspolitik zweier großer Mächte mit dem ungewissen Schicksal eines turbulenten Kleinstaates. Ja, sie ermutigten und unterstützten diesen Staat in seiner Laufbahn unter völliger Missachtung der regionalen Konsequenzen. War das, meine Damen und Herren, nicht ein etwas riskantes Unterfangen? Ich danke Ihnen.